Wir haben im Moment eine Predigtreihe über den Epheserbrief. Gemeinde, Himmel, Erde und zurück. Und heute geht es um Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Epheser 4, die Verse 11 bis 16, die Aufgabe der geistlichen Leitung. Gerade hat es Dieter schon gesagt, wir haben ja letzte Woche eine neue Gemeindeleitung gewählt. Die Namen hat er genannt, Bärbel, David, Dieter, Hans-Dieter, Helene, Jan, Klaus, Patrick und ich bin auch dabei. Und wir wollen nächsten Sonntag die neue Gemeindeleitung segnen hier im Gottesdienst, für unseren Dienst. Wenn es heute um die Aufgabe der geistlichen Leitung geht, dann passt das gut. Ist jetzt von mir nicht so ganz an weiter Hand geplant gewesen, dass das so passt. Aber es soll nicht nur um Gemeindeleitung gehen heute Morgen, sondern es soll darum gehen, dass wir geistliche Leitung haben in der Gemeinde, auch in kleinen Gruppen. Überall dort, wo wir zusammen sind, wo wir miteinander unterwegs sind, da gibt es Leitung. Und dem wollen wir heute mal versuchen, ein wenig nachzugehen. Und ich warne schon wieder gleich am Anfang vor, ich hoffe, es wird nicht zu theoretisch. Aber es hat sich so manches angesammelt, was ich an der Stelle sagen wollte. Und ich hoffe, dass es auch trotzdem was fürs Herz dabei bleibt und etwas für dich ganz persönlich wichtig wird. Zunächst einmal, wenn wir über Leitung nachdenken vom Neuen Testament her, dann müssen wir feststellen, dass es im Neuen Testament nicht das Leitungsmodell gibt. Dass man sagen könnte, also wenn wir über Leitung nachdenken, schlagen wir die Bibel auf, da steht's ja, wie man es machen muss. Sondern es kommen uns in der Bibel sehr unterschiedlich, auch im Neuen Testament, sehr unterschiedliche Leitungsmodelle entgegen. Und die hohe Kunst der Theologen ist es zu gucken, kriegt man das irgendwie auf die Reihe, kann man das irgendwie genauer auseinandersehen. Es gibt zwei wesentliche Richtungen, die, so scheint es jedenfalls, uns da entgegenkommen. Einmal ein Leitungsmodell, was sich stärker an den sogenannten Ämtern orientiert. Man geht davon aus, dass die junge Gemeinde, also Paulus vorneweg, sich da auch an dem orientiert hat, was sie in der Synagoge, in den jüdischen Synagogen vorgefunden haben. Manches gab es da nämlich auch. Und das sind so die klassischen Ämter, die wir dann auch kennen. Die Diakone, ich habe in Klammern immer mal die griechischen Begriffe dazu geschrieben, weil man den auch kennt, Diakonos. Dann die Ältesten, das sind die Presbyteros, Presbyter. Deswegen haben die zum Beispiel in der evangelischen Kirche, gibt es ja in manchen Landeskirchen dann die Presbyter. Die Aufseher, die sind so ein bisschen schwierig wahrzunehmen. Die Episkopos oder Episkopoi, die werden meistens in der Luther-Übersetzung mit Bischöfe übersetzt. Aber wenn wir Bischöfe hören, dann denken wir Papst und alles, was da drunter kommt, passt nicht so ganz. Manche sagen, dass es vielleicht auch die Witwen als eigenes Amt gegeben hat in den Kirchen, in den Gemeinden. Und das scheint zumindest an manchen Stellen so zu sein, dass auch die Witwen so eine Art Gemeindeschwesteramt gehabt haben. Das ist so die eine Richtung, wo es also sozusagen feste Ämter gibt und dann sucht man sich die Leute, die dazu passen. Die andere Richtung ist, dass man gabenorientierte Beauftragung gesehen hat. Ich habe da in Klammern griechisch geschrieben. Das ist jetzt kein Ringstil griechisch-römisch oder so, sondern das soll heißen, das ist wahrscheinlich eher in den heidenchristlichen Gemeinden gewesen, die also nicht jüdisch geprägt waren. Da gibt es dann Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, die gucken wir uns gleich noch genauer an. Oder Leitungen, Kybernes steht da, das ist eigentlich der Steuermann, der so am Schiff steht und das Schiff steuert, oder Vorsteher, Heilungen vielleicht, Wunderkräfte, Sprachenreden. Und da ist die große Frage, wie das alles in ein Leitungsmodell zu bekommen ist. Also wir haben zwei wesentliche Richtungen. Und was wir festhalten können, ist, dass in den frühen Gemeinden die Strukturen, die Leitungsstrukturen an den Gegebenheiten vor Ort angepasst wurden. Es gab also kein festes Modell, was man überall draufgedrückt hat, egal wo die Gemeinden entstanden sind, sondern es ging sehr stark darum, wer ist dort in den Gemeinden, welche Gaben sind da, welche Vorprägungen sind da. Und erst ab dem 2. Jahrhundert oder spätestens dann ab dem 4. Jahrhundert, als das Christentum dann zur Staatskirche wurde, wurde eine feste Macht- und Ämterstruktur herausgebildet, wo es also die Bischöfe gab, die dann so Regionalleiter waren, dann älteste Diakone und das Ganze wurde natürlich dann noch immer männlicher. Je mehr das verfasst wurde, desto weniger sind die Frauen vorgekommen, obwohl am Anfang der Gemeinden Frauen durchaus auch wichtige Leitungsaufgaben gehabt haben. Da ging es dann aber auch um Macht. Dann geht es um eine Hierarchie. Also oben sind die Bischöfe oder der alleroberste Bischof von Rom und die haben dann zu sagen. Und das geht dann durch bis ganz nach unten hin. Das ist eine Macht- und Ämterstruktur. Die ist aber nicht ursprünglich vom Neuen Testament. Und deswegen wollen wir uns das etwas genauer ansehen. Was wir aus diesem kleinen Überblick sehen können, ist, dass jede Gemeinde, auch jede Gruppe in der Gemeinde, ihr Leitungsmodell finden muss, das für sie und für ihre Zeit, in der sie gerade unterwegs sind, angemessen sind. Leitungsstrukturen sind nicht festgezimmert in der Erde, sondern sie müssen immer wieder neu besehen werden. Deswegen werden Gemeindeordnungen manchmal geändert und Wahlordnungen, aber das ist viel zu grob. Jede neue Gemeindeleitung, wenn wir jetzt neu zusammensetzen, muss sich neu überlegen, wie wollen wir die Leitungsverantwortung in unserer Gemeinde wahrnehmen? Wie nehmen wir das wahr, weil es um die Menschen geht, die dort zusammenkommen? Was ist für den Moment für uns angemessen? Und wenn wir über Leitung nicht nur auf der Gemeindeebene, sondern auch in den Gruppen nachdenken, dann müssen wir immer zwei biblische Wahrheiten unter einen Hut kriegen. Und das macht eigentlich diese ganze Diskussion um Leitung in der Gemeinde so spannend. Zwei biblische Wahrheiten. Die erste, jeder Christ wird selbst durch den Heiligen Geist geleitet. Das ist ein Grundsatz, eine Grundwahrheit. Das Christentum oder der christliche Glaube hat einen sehr individualistischen Ansatz. Da geht es nicht zuerst um die große Gruppe, sondern jeder ist persönlich vor Gott verantwortlich. Jeder kann auch persönlich auf Gott hören, weil wir nur durch den Heiligen Geist zum Glauben kommen können. Wenn der Heilige Geist nicht an uns wirken würde, wären wir gar nicht zum Glauben gekommen. Es ist Gottes Handeln und jeder hat den Heiligen Geist und kann von daher auch persönlich mit Gott im Gespräch sein. Paulus schreibt das in Römer 8, Vers 14 und fast wie so eine Bedingung. Er sagt dort, alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Also es ist fast so eine Grundbedingung. Wer sich führen lässt, der ist Gottes Sohn oder Gottes Tochter. Es ist eine Grundvoraussetzung überhaupt, um mit Jesus leben zu können, dass wir durch den Heiligen Geist geleitete Leute sind. Und das jeder persönlich. Wo man also nicht sagen kann, andere sind dafür zuständig, dass ich Gottes Reden höre oder sowas, sondern jeder steht persönlich vor Gott. Jeder für sich erstmal. Ganz wichtig. Oder der Petrus schreibt das in seinem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, nimmt er ein Bild auf, aber ihr seid auserwählt, jetzt als ganze Gemeinde, ein heiliger Stamm, eine königliche Priesterschaft, ein Volk, das in besonderer Weise Gott gehört, denn ihr sollt seine großen Taten verkünden. Fast provozierend sagt er dort zu allen, ihr seid die königliche Priesterschaft. Priester gab es in jeder und gibt es bis heute in jeder Religion irgendwie. Priester sind immer die Leute, die einen besonders heißen Draht zu Gott haben. Das sind die Leute, die in besonderer Weise Gott hören können, auf Gott hören können und die oft genug dann auch eine Mittlerfunktion haben zwischen Gott und dem Laos, das ist das Volk, die Laien. Den Begriff kennt ihr bestimmt, ne? Dass man unterscheidet zwischen Klerus und Laien. Also zwischen denen, die besonders geistlichen, heißen Draht haben und den Laien, die dann davon abhängig sind. So war das. So war das im Alten Testament, so ist das überall. Priester sind dafür da, um zwischen dem Volk und Gott zu vermitteln. Und jetzt sagt Petrus hier, ihr alle seid Priester. Das gibt's gar nicht mehr genau genommen. Eigentlich können wir den Begriff streichen und den gibt's dann so gesehen ja auch gar nicht mehr im Neuen Testament. Er sagt, ihr alle seid eine königliche Priesterschaft. Es braucht keinen Mittler mehr zwischen Gott und euch. Keine Mittler, denn ihr habt den Heiligen Geist bekommen. Ihr steht selber vor Gott, ganz persönlich. Und aus diesem Bibelwort hat sich dann so das Schlagwort vom Priestertum aller Gläubigen entwickelt. Dass also wir als Gemeinde glauben, jeder steht persönlich vor Gott, der mit Jesus lebt. Jeder hat die Möglichkeit, auf Gottes Reden zu hören, Bibel zu lesen, zu verstehen, hinzuhören, was Gott möchte. Es braucht keinen Mittler. Das ist so die erste Wahrheit, die ganz wichtig ist, die wir auch betonen wollen und an der wir auch festhalten wollen. Gleichzeitig kommt dazu die zweite Wahrheit, dass nämlich geistliche Leitung in der Gemeinde oder auch in einzelnen Gruppen nicht nur irgendwie organisatorisch, strukturell irgendwie nötig ist, weil irgendeiner muss ja was tun, sondern dass es sogar von Gott gewollt ist, dass es von Gott gesetzt ist. Also beides müssen wir zusammenbekommen. Jeder steht persönlich vor Gott Aber Gott möchte auch Leitung in der Gemeinde. Er möchte, dass es Menschen, Geschwister, Männer und Frauen gibt, die sich in diese Verantwortung geben, entweder für die ganze Gemeinde oder auch in einzelnen Gruppen, wo sie zuständig sind. Ein kleines Beispiel, wo das deutlich wird, in Apostelgeschichte 20, in der Situation, Paulus verabschiedet sich da aus der Gegend und möchte gerne nochmal mit den Ältesten von Ephesus ins Gespräch kommen. So werden sie am Anfang dieses Abschnitts genannt, ich habe das in Klammern mal dazu geschrieben, eben die Presbyteroi, die Ältesten von Ephesus. Und dann sagt er ihnen, nachdem er ihnen noch einiges andere gesagt hat, dann sagt er ihnen, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also hier werden sie dann auf einmal Episkopoi genannt, da merkt man, diese Begriffe sind nicht so richtig voneinander abgegrenzt. Die kann man austauschen gegeneinander. Das waren noch keine festen Amtsbegriffe, die da sind, sondern es geht um Gemeindeleitung. Und hier wird gesagt von Paulus, der Heilige Geist hat euch eingesetzt. Es geht also nicht nur darum, dass man nach einem Wahlverfahren irgendwie gewählt wurde oder dass man sagt, jawohl, ich mache das jetzt hier, ich fühle mich da an der richtigen Stelle, sondern der Heilige Geist beruft in bestimmte Dienste hinein. Er hat euch eingesetzt. Es geht von Gott aus. Und dann, was sollen sie tun? Die ganze Herde hüten. Das ist nun so ein Bild, was sehr anschaulich ist. Jeder hat wahrscheinlich schon mal irgendwo eine Schafherde gesehen und zumindest Hütehunde oder einen Schäfer oder kennt das von Bildern. Wenn wir dieses Bild sehen, geht es um Versorgen, geht es um Anleiten, geht es um Bewahren. All das klingt darin an. Wir dürfen dieses Bild von den Hirten und der Herde aber nicht überzeichnen. Denn dann würden wir ja wieder bei einer Unmündigkeit der Herde landen. Schafe sind nun mal nicht dafür bekannt, dass sie sonderlich intelligent sind, sondern dass sie irgendwie immer da langlaufen, wo es ihnen gesagt wird. Wenn wir das nun auf Gemeinde übertragen würden, so eins zu eins, dann würde das in ein Ungleichgewicht kommen, dann würde das schief werden. Hier geht es darum, dass sich Gott manche ausgesucht hat, die sich kümmern, die bewahren, die anleiten. Und wie das im Einzelnen aussehen kann oder welche Schwerpunkte es da geben kann, das wollen wir uns nun in unserem Bibeltext in Epheser 4, die Verse 11 bis 16 ansehen. Und deswegen, also diese Frage zunächst, genau, das ist die Frage, der wir nachgehen können. Wozu soll es überhaupt Leitung geben, wenn es doch das Priestertum aller Gläubigen gibt? Also wie können wir das ins Miteinander bekommen? Und dazu wollen wir uns den Epheser-Text ansehen und ich möchte ihn uns zunächst vorlesen. Und Christus hat jedem seine Gaben geschenkt. Die einen hat er zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten oder zu Evangelisten und wieder andere zu Hirten oder Lehrern. Deren Aufgabe ist es, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. So soll der Leib von Christus aufgebaut werden. Am Ende sollen wir alle vereint sein im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen zu vollendeten Menschen werden und reif genug, Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein. Ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind dem falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Dagegen sollen wir an der Wahrheit festhalten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch alle stützenden Sehnen. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe, entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Christus hat jedem seine Gaben gegeben, damit geschenkt, damit beginnt dieser Teil über Leitungsverantwortung. Also es ist wieder etwas, was von Gott gesetzt ist. Nicht etwas, was sich Menschen ausgesucht oder überlegt haben, sondern es ist von Christus gegeben. Er hat Menschen unterschiedlich begabt. Und diese unterschiedlich begabten Leute kommen nun in Leitungsverantwortung zusammen. Ob das in der Gemeindeleitung ist oder in einzelnen Gruppen. Und hier werden fünf verschiedene Begabungen genannt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Und die große spannende Frage ist, sind das Begabungen, die hier genannt werden, oder sind das Dienste, die sich daraus ergeben? Und das ist gar nicht so einfach auseinander zu bekommen. Heißt das also, in der Gemeinde gibt es Leute, die prophetisch begabt sind, oder gibt es bestimmte Propheten in der Gemeinde? Wo man also weiß, das ist der Prophet der Gemeinde, das ist der Apostel, der Evangelist, der Hirte, der Lehrer. So kann man das auch verstehen. Ich würde es für uns eher in der Richtung interpretieren, dass es darum geht, wo Menschen schwerpunktmäßig begabt sind von Gott. Also dass wir nicht sagen, wer ist der Prophet hier unter uns, sondern wer ist prophetisch begabt und hat da einen besonderen Schwerpunkt in seinem Dienst. Was auffällt, nicht nur hier, hatten wir gerade bei den Ältesten auch schon, es ist immer in der Mehrzahl. Und das ist enorm wichtig. Gemeindeleitung oder auch Gruppenleitung, wenn es irgendwie geht, geschieht immer in der Mehrzahl, immer im Team, im Miteinander. Es gibt keine einsamen Herrscher in der Gemeinde, die ganz oben stehen und dann das Sagen haben. Das gibt es in genug Kirchen, aber ich glaube nicht, dass das von der Bibel her in Ordnung ist. Es wird immer im Team, immer in der Mehrzahl geleitet. Und das ist wichtig, weil es darum geht, dass wir einander ergänzen. Also wenn im Team gut geleitet wird, dann ist man sich über die Stärken im Team der Einzelnen bewusst. Man weiß, was der Einzelne gut kann oder die Einzelne von Gott begabt ist, kann sich darin unterstützen, sagen, das kannst du gut, mach das. Aber oft ist da, wo die Stärken sind, sind die Schwächen nicht weit entfernt. Das gehört meistens zusammen, dass man sich dann an dieser Stelle ergänzt und ausgleicht. Wenn jemand das und das nicht so gut kann, dann ist das kein Makel, sondern dafür kann es vielleicht jemand anders besser oder ist an der Stelle besonders gut. Das ist eine Herausforderung. Ich habe ja nun schon in manchen Gemeindeleitungen, war ich ja schon unterwegs in meinem Leben. Das ist nicht so einfach, miteinander die Stärken wahrzunehmen, es nicht als Konkurrenz zu erleben und die Schwächen auch wahrnehmen zu können, zu sagen, es ist kein Makel, dass ich dies und jenes nicht so gut kann, sondern dafür kannst du es besser. Wir sind im Team unterwegs. Es gibt auch nicht, ich habe es schon mal gesagt an dieser Stelle, es gibt auch nicht den Hirten der Gemeinde. Das, so werde ich ja manches Mal bezeichnet. Pastor ist ja das lateinische Wort von Hirte. Es gibt nicht den Hirten. Es gibt immer nur die Hirten. Es gibt einen Hirten von Gemeinde, das ist Jesus Christus. Der ist der Oberhirte, das ist der gute Hirte, dem wir alle verantwortlich sind. Und dann gibt es viele, die als Hirten begabt sind. Und nicht nur einer, der das irgendwie dann da alles regeln soll. Ich möchte mal versuchen, diese Gaben ganz kurz zu skizzieren, wie man sie vielleicht verstehen kann. Also über diese kurzen Verse gibt es meterweise Literatur und viele haben wahrscheinlich auch schon ein paar Meter davon gelesen. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze, das zu verstehen. Ich will kurz versuchen, ein paar Hinweise zu geben, so wie ich das verstehen würde, als Gaben in dem Gemeindealltag. Also nicht als Dienste, so als herausgehobene, sondern wie kann das aussehen, wenn jemand so begabt ist. Über die Apostel kann man lange diskutieren, was und wie das ist. Da gab es die 12 Apostel und Paulus und noch andere Frauen und Männer als Apostel. Wenn wir es für uns hören, dann würde man das wahrscheinlich so sagen können, Apostel oder als Apostel begabte Leute, das sind Leute in Leitung, die eine Perspektive haben, die immer über die Gruppe, die über die Gemeinde hinausgehen. Die also nicht nur im Gemeinderahmen denken oder im Rahmen der Gruppe, sondern die eine Perspektive haben, die weitergeht. Die für die Stadt denken, wo leben wir eigentlich, die Kontakt suchen zu anderen Gemeinden, ökumenischer Dialog, das sind so apostolisch begabte Menschen, die immer weiter denken, die nicht nur bei dem bleiben, was man so ganz dicht vor Augen hat, sondern die immer noch einen Schritt weitergehen wollen und einen Schritt weitergehen. Die Propheten, die sind schon etwas schärfer zu erkennen im Neuen Testament. Propheten sind nicht Leute, die die Zukunft vorhersagen. Also das müssen wir streichen, wenn wir diesen Begriff hören vom Neuen Testament. Es sind keine Zukunftsvorhersager. Sie sind auch anders als die Propheten im Alten Testament, sondern Propheten sind Leute oder prophetisch Begabte sind Leute, die Gottes Reden wahrnehmen können für die Situation. Das sind Leute, die ein Gespür dafür haben, was könnte jetzt von Gott her dran sein? Was brauchen wir im Moment? Wo will Gott uns, auf was will er uns hinweisen? Oder welches Bibelwort könnte jetzt hier besonders wichtig sein? Propheten oder prophetische Begabung ist die einzige Begabung, die bei Paulus in allen seinen Gabenlisten vorkommt. Da gibt es ja so drei oder ja, in etwa drei verschiedene. Und nur die Propheten kommen überall vor. Und Paulus ist das besonders wichtig, weil es darum geht, für heute sagen zu können, was ist von Gott dran. Und deswegen ist auch sehr wichtig, und ich hoffe auch, jede Predigt, die wir halten, hat ein prophetisches Element. Das heißt, dass wir beim Hören merken, das ist das, was Gott mir heute sagen will. Das kann der hier vorne steht, oder die, die hier vorne steht, nicht machen. Das ist etwas, was Gottes Geist bewirkt. Aber darum geht es, dass wir Gottes Reden für heute wahrnehmen. Das sind prophetisch begabte Leute. Bei den Evangelisten können wir uns das auch gut vorstellen. Euangelion ist die gute Nachricht. Evangelistisch begabte Leute sind welche, die ein besonderes Herz haben für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Die das immer im Blick haben. Wie können wir Menschen erreichen, die noch nicht dabei sind? Die also nicht nur für Gemeinde sehen, sondern immer einen Schritt weiter schon sind. Darüber hinaus, aber nicht so sehr im Sinne wie Apostel, große Perspektive, sondern im Sinne von, wie können wir die Menschen in unserer Nachbarschaft erreichen? Wie können wir Menschen schulen, dass sie ins Gespräch kommen können? Das sind Evangelisten. Welche, die immer fragen, wie können wir missionarisch tätig sein? Die braucht's, die ein besonderes Herz haben für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Denn es gibt dann auch die Hirten. Und die Hirten sind ein bisschen anders gelagert. Die haben immer sehr stark die im Blick, die schon dazugehören. Also die Hirten sind immer für die Gemeinde da. Die haben im Blick die Geschwister, die schon dabei sind, in Diakonie und Seelsorge. Die also anrufen, die sich kümmern, die nachfragen. Ich glaube, die Hirtenbegabung ist mit eine der Begabungen, die am meisten vorkommt in den Gemeinden. Wo wir wahrnehmen, wie geht's einander, anrufen, uns unterstützen, wo können wir helfen, wie können wir anderen helfen. Und schließlich die Lehrer. Das sind die, die biblische Wahrheiten nicht nur verstehen, also nicht nur so einen Einblick haben, sondern sie auch so weitergeben können, dass andere es verstehen können. Also Verständnis ist ein Grundelement für die Bibel, für das Evangelium. Ihr kennt das alle von Lehrern aus eurer Schule vielleicht. Es gab welche, die vielleicht gut im Stoff gestanden haben, das wusste man, sehr intelligent. Aber die besten Lehrer waren die, wo man selber so Lernerfolge hatte, wo man selber was verstanden hat, wo einem plötzlich was klar wurde. So ist das in der Gemeinde auch. Die Lehrer sind die, die die biblischen Wahrheiten so sagen können, dass sie verstanden werden können und mit dem Alltag etwas zu tun bekommen. Das mal so als ein Versuch, das ganz kurz zu skizzieren, was diese fünf Begabungen bedeuten könnten. Und dann sagt Paulus direkt, wozu eigentlich? Nämlich, dass der Leib von Christus, also die Gemeinde, aufgebaut wird. Oder so wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. So wird das Ganze dann abgeschlossen am Ende dieses kleinen Abschnitts. Es geht um Aufbauen, aber nicht im Sinne von Häuschen bauen, so statisch, ne, so aufeinander, bum bum, sondern es geht immer auch um Wachstum. Und das ist etwas sehr Lebendiges. Wenn in der Bibel von Gemeindeentwicklung die Rede ist, dann mischen sich immer diese beiden Bilder. Die Bilder vom Bau, wie etwas aufgebaut wird, und die Bilder vom Wachstum, wie etwas wächst, weil es um einen Organismus geht. Gemeinde ist keine Organisation, so wichtig Strukturen und alles Mögliche dabei sind, sondern es geht um Aufbau und es geht um Wachstum von Gemeinde. Und Wachstum geschieht dort, wo Menschen neu in Beziehung zu Jesus kommen oder umso stärker mit Jesus in Verbindung kommen. Es geht also gerade nicht darum, dass eine Gemeinde größere Häuser baut oder in der Statistik wächst, so wichtig das ist, es hängt immer alles zusammen, sondern dass jeder persönlich geistlich weiter, sich weiterentwickeln kann und vorankommt. Und das wird deutlich, indem Paulus direkt sagt, welche Aufgabe Leitung hat, nämlich die Heiligen, damit sind wir alle gemeint, für ihren Dienst geschult werden. Also die Aufgabe von Leitung ist es, die mit Jesus leben, die Jesus kennengelernt haben, dass sie wachsen können, dass sie den Dienst, der Jesus für sie vorgesehen hat, tatsächlich auch wahrnehmen können, entdecken, das hineinwachsen in diesen Dienst und immer mehr mit Jesus verbunden sind. Also der Weg zum Ziel ist Schulung beziehungsweise Ausrüstung, wird das dann auch mal genannt, zum Dienst, Zurüstung. Dass jeder merkt, ich bin mit Jesus unterwegs und ich werde darin gefördert. Und das, glaube ich, dürfen wir nie vergessen. Das müssen wir uns immer bewusst machen, es geht immer um Menschen. Gott geht es um Menschen. Ihm geht es nicht um Häuser, ihm geht es nicht um was weiß ich alles. Es geht ihm immer um Menschen. Deswegen ist Jesus in diese Welt gekommen, weil er uns Menschen liebt und weil es um die Liebe Gottes geht zu jedem. Und deswegen darf uns das auch immer leiten und vor Augen sein, wenn wir Verantwortung übernehmen in irgendeiner Weise. Es geht darum, dass Menschen gefördert werden, nämlich auf ihrem Weg mit Jesus, Jesus immer besser erkennen können. Paulus sagt, dass wir tatsächlich Christus immer mehr erkennen, dass wir nämlich am Ende im Glauben vereint sind in der Erkenntnis des Sohnes Gottes und sogar zum vollendeten Menschen werden, nämlich wenn wir Christus in seiner ganzen Fülle erreichen. Also da ist es deutlich, es geht um Menschen, die Christus immer mehr erreichen, immer tiefer erfahren, sich immer mehr mit ihm verbunden wissen. Das ist letztlich Gemeindewachstum oder geistliches Wachstum oder Gemeindeaufbau oder wie auch immer wir das alles bezeichnen wollen. Jeder, der dabei ist, bekommt die Chance, Jesus Christus immer mehr zu erkennen oder sogar, sagt Paulus hier, ganz und gar in der ganzen Fülle zu erkennen. Immer mehr in Verbindung mit Jesus zu sein. Immer mehr herauszufinden, was bedeutet das eigentlich, dass Jesus in meinem Leben ist, dass ich mit ihm unterwegs bin. Was bedeutet das für meinen Alltag, dass Jesus da ist? Wie kann ich dieses Vertrauen, was ich zu ihm habe, leben und erfahren, dass das geht, dass er mit mir da ist? Das ist geistliches Wachstum und von daher sortiert sich dann alles andere auch. Und Paulus sagt sogar, dass es da einen Maßstab gibt oder wie man das ausdrücken soll, denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein. Also Kinder sind in dem Sinne unmündig, dass sie von anderen abhängig sind. Dass sie von dem abhängig sind, was andere für sie tun, sagen, machen und so nur indirekt leben. Ja, natürlich leben Kinder auch für sich, gar keine Frage. Aber in diesem Sinne sind sie abhängig. Und so soll das bei uns nicht sein. Denn wer abhängig ist, der wird zum Spielball von allen möglichen Lehren und von dem, was so in unserer Welt natürlich reichlich vorhanden ist, an Ideologien und allem Möglichen. Sondern jeder soll in die Lage versetzt werden, selber sich eine Meinung zu bilden. Selber eigenständig mit Christus zu leben. Mündige Nachfolger und Nachfolgerin Jesu. Das ist Ziel von Leitung. Und das bedeutet, dass geistliche Leitung Menschen nicht von sich abhängig macht. Und das ist ganz wichtig. Nicht von sich abhängig macht, sondern sie ermutigt zur ganzen Abhängigkeit von Jesus Christus. Es gibt Leitungsmodelle, die bauen darauf, dass Menschen künstlich in Abhängigkeit gehalten werden oder künstlich klein gemacht werden oder denen immer wieder gesagt wird, du kannst das noch nicht, weil du noch nicht geistlich genug bist oder was weiß ich. Oder die davon leben, dass man gefragt wird. Geistliche Leitung ist dazu da, dass Menschen selbstständig werden, nämlich so selbstständig, dass sie selber mit Christus leben können, mit ihm unterwegs sein können und sich eben nicht von Menschen abhängig machen. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe ein Problem oder ich habe eine Schwierigkeit, ich habe eine Frage, dann steht es dir zu, mit Jesus darüber ins Gespräch zu kommen. Und wenn du jemanden fragst und Hilfe suchst, was natürlich gut und möglich ist, dann aber nicht, um sich von Menschen abhängig zu machen, anderen sozusagen die Verantwortung zuzuschieben für die Entscheidung, die man selber treffen muss, sondern zu sagen, ja, ich muss selber dafür sorgen, dass ich das klar bekomme. Die anderen können mir helfen, natürlich, dazu ist es da, dass wir einander helfen, aber wir machen uns nicht abhängig. Ich habe dazu mal einen netten Cartoon gefunden. Ihr seht da fröhliche Menschen, die sich bei diesem etwas verdutzten Menschen bedanken. Herzlichen Glückwunsch, Pastor. Dein ehrenamtlichen Aktivierungsprogramm war so erfolgreich, dass wir dich nicht mehr brauchen. Das ist mir noch nicht passiert, aber es bringt das auf den Punkt. Es geht darum, dass Menschen selbstständig, selbst verantwortlich mit Gott leben können. Und das auch, ja, sich daran freuen können. Paulus schließt den Gedanken, dass wir an der Wahrheit festhalten sollen und uns von der Liebe leiten lassen, denn es geht darum, dem Haupt Christus entgegenzukommen. Da finde ich spannend, dass hier Wahrheit festhalten und Liebe leiten lassen in einem Satz vorkommt. Ich möchte das vielleicht mal, weiß nicht, deutlich machen. Mir begegnet das immer wieder, dass Wahrheit und Liebe gegeneinander in einer gewissen Weise ausgespielt werden. Also immer wieder begegnet das, jemand sagt, ja, wir halten uns nicht genug an die Wahrheit oder die Liebe wird zu sehr betont, dabei wird die Wahrheit vernachlässigt, wo also diese beiden Begriffe in einer gewissen Weise gegeneinander gesetzt werden. Entweder bin ich der Wahrheit verpflichtet und damit ist dann meistens die Bibel gemeint, ich nehme die ganze Bibel wahr, und Liebe wird dann schnell gleichgesetzt mit so einem Zeitgeist, so einem toleranten, wir wollen keinem wehtun, eine Liebe. Hauptsache irgendwie fühlen wir uns alle wohl. So wird es oft gegeneinander gesetzt. Und ich empfinde das immer als falsch, weil ich nicht glaube, dass es biblisch angemessen ist, es so in dieser Weise gegeneinander zu setzen. Sondern in Christus kommen diese beiden Begriffe zusammen. Jesus sagt ja sogar von sich, dass er die Wahrheit ist. Also die Wahrheit ist erstmal eine Person. Und wenn wir in Christus sind, dann können wir auch mit den Dingen, die in der Bibel manchmal etwas schwierig zu lesen und wahrzunehmen sind, umgehen. Wir leben aus der Liebe Gottes, die uns entgegenkommt, und können damit auch diese Spannung, die da oft entsteht, natürlich zwischen dem Anspruch, was in der Bibel oft zu finden ist, und dem, wie wir das heute leben und umsetzen können, damit können wir umgehen, weil wir in Christus sind. Und weil wir Bibel von Christus her lesen und weil wir auch unsere Welt heute von Christus her wahrnehmen. Also Liebe und Wahrheit sind keine Gegenbegriffe, sondern in Christus gehören sie zusammen. In Christus ergänzen sie sich auch notwendig. Wir lesen die Bibel von der Liebe Christi her und wir leben in dieser Zeit im Umgang miteinander von der Liebe Christi her. Ich möchte das betonen, weil ich den Eindruck habe, dass das für Paulus kein Gegensatz hier ist. Er kann das so sagen in einem Atemzug, dass wir uns an der Wahrheit festhalten und von der Liebe leiten lassen, weil es um das Haupt geht, weil es um Christus geht in unserer Mitte, dem wir nachfolgen. Von ihm her soll der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten werden durch die Gaben, die jeder bekommen hat. Jeder Einzelne erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Damit endet dann dieser kleine Abschnitt. Darum geht es, dass in der Liebe Christi Gemeinde lebt und wächst und aufgebaut wird. Ich möchte schließen mit einer Ermutigung. Es ist mir wichtig, dass wir ermutigt werden, hoffentlich für unser Leben mit Christus. Und die erste Ermutigung, die ich da streichen möchte, ist, dass du das weißt von dir, du bist kein Laie. Also jemand, der unmündig ist, der jemanden braucht, der ihm sagt, sondern du bist ein Priester oder eine Priesterin Jesu. Das ist kein Vokabel, die ich weiter benutzen würde, weil es viele falsche Assoziationen hervorruft, aber von unserem Text her aus dem Petrusbrief. Du bist selber jemand, der vor Gott steht. Durch den Heiligen Geist kannst du Gottes Reden wahrnehmen und von ihm geleitet sein. Und das sollst du hören. Da sollst du dich auch ernst nehmen in dem. Christus ist dir begegnet im Heiligen Geist. Und das bedeutet, dass du selber Bibel lesen kannst, beten kannst, fragen kannst und ein Empfinden, einen Eindruck bekommen kannst, was für dich von Gott her dran ist. Das geht nicht unabhängig von anderen. Nicht, man kann dadurch im Gespräch sein mit anderen. Das soll das alles nicht ausschließen. Aber das sollst du hören. Nimm den Heiligen Geist ernst. In dir. Nimm Christus in dir ernst. Schieb das nicht so irgendwie, als wenn es unwichtig wäre oder für dich nicht gilt, sondern wenn du jemand bist, der sein Leben Jesus anvertraut hat, dann kannst du auf Gottes Reden hören, weil der Heilige Geist Christus selbst in dir wohnt und redet. Also, das soll dich ermutigen. Nimm dich an der Weise ernst, was Gott dir gegeben hat. Und das Zweite ist, dass Christus dich mit geistlichen Gaben beschenkt hat. Das hängt unmittelbar mit dem Heiligen Geist zusammen. Der Geist, der in dir wohnt, der hat dich auch begabt. Und die kannst du ausleben in und mit der Gemeinde und in deinem ganz normalen Alltag. Und es ist spannend, das herauszufinden. Und vielleicht und hoffentlich gibt es Hilfestellungen dazu, herauszufinden, was hat Gott eigentlich mit mir vor? Womit hat er mich begabt? Wie kann ich ihm und Menschen dienen im Namen Jesu? Aber dass Christus dich begabt hat, ist keine Frage. Das braucht nicht hinterfragt werden. Das ist so. Das ist wahr. Und die Herausforderung besteht darin, zu schauen, was ist es denn eigentlich? Was möchte Christus mit mir und durch mich tun? Christus hat dich mit geistlichen Gaben beschenkt. Und wenn es um Leitung geht, wenn du also Verantwortung übernimmst in Gruppen oder in der Gemeinde für andere, dann ist das so jedenfalls aus diesem Text her deine erste Aufgabe, andere so zu begleiten, dass sie zu mündigen Nachfolgern und Nachfolgerinnen Jesu werden können. Also die Herausforderung besteht darin, mit anderen so umzugehen, dass sie selber immer selbstständiger, immer mündiger mit Christus leben können. Dass sie immer mehr selber wissen, wie kann ich Jesus nachfolgen? Was bedeutet das für diese und jene Situation? Also es bedeutet gerade nicht, Menschen von sich abhängig zu machen, sondern es bedeutet, andere selbstständig, mündig werden zu lassen. Und dazu möchte ich ermutigen, wenn du Verantwortung übernimmst. Das gilt zum Beispiel, ich nehme es mal als Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Kindergottesdienstleute hier sind, das gilt auch für den Kindergottesdienst. Da geht es nicht darum, dass ich denen sage, was sie zu tun oder zu lassen haben, sondern es geht darum, dass ich mit ihnen zusammen entdecke, was bedeutet Christus für dich in deinem Leben als unmündiges Kind. Aber wie kannst du Jesus erfahren? Wie kannst du mit ihm reden? Auf deine Art und Weise, wie es für dich angemessen ist, sodass die ganz Kleinen schon merken, Christus ist auch für mich da. Ist nicht nur für die Großen da, sondern ist auch für mich da. Oder in allen anderen Zusammenhängen, die wir sind. Ich möchte dich ermutigen, das anzunehmen und ernst zu nehmen, was Christus in dich hineingelegt hat. Du bist jemand, der von Gott geliebt ist. Du bist jemand, der durch den Heiligen Geist mit Christus lebt, zum Glauben gekommen ist. Und dann lass dich ermutigen, das auch zu leben. Das ernst zu nehmen. Damit zu rechnen, Christus redet in dein Leben hinein, er beauftragt, er beschenkt dich mit Gaben und du kannst andere mitnehmen auf diesem Weg, Christus nach. Gott segne uns darin. Amen.